Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Falls Sie zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen haben und denken, finde ich jetzt gar nicht so interessant, würde ich gern umtauschen. Hier gibt es Unterstützung dafür mit unserer neuen Sachbuchbestenliste. Jeden Monat geben Deutschlandfunk Kultur, das ZDF und die Zeit diese Liste heraus. Und einer der Juroren ist mein Kollege René Agiger. Der ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Wenn wir gleich mal auf den Spitzenplatz schauen, da steht ein Buch, das sich so langsam da oben hinauf bewegt hat. Ein gewichtiges Buch, knapp 1000 Seiten, das neue Berlin-Buch von Jens Biski. Gibt es da eine Erklärung dafür, dass sich das da so allmählich hinbewegt hat?
Ich hätte eine Spekulation darüber, nämlich ich glaube, dass man, wenn man da zunächst mal drauf guckt, so zurückgeschreckt sein kann. Erstens ist es vielleicht nur eine Stadtgeschichte und zweitens ist es einfach ein wahnsinnig dickes Buch, das auch nicht jetzt auf den allerersten Blick super peppig geschrieben ist oder so. Wenn man dann aber reinliest, muss ich sagen, geht es mir so, tue ich das immer wieder mit sehr viel Gewinn, weil Jens Biski total konstant und mit einem ganz schönen Fluss erzählt und durch all die Jahrhunderte, die er durchstreift, kein Zweifel daran lässt, dass diese Stadt Berlin so immens, wie sie gewachsen ist in den letzten 100 und auch 300, 400 Jahren vorher, ausstrahlt tatsächlich nicht nur auf diese Stadt, sondern dass es einfach wichtig ist. Ein Gedanke ist für mich jetzt besonders interessant gewesen, dass er zu verschiedenen Zeiten schon im 18. Jahrhundert zeigt, wie diese Stadt mit bestimmten Ereignissen, die sie ereilt haben, auch einfach überfordert gewesen ist. Beispielsweise mit der Verlegung einer neuen Kanalisation. Wenn man in diesem Berlin lebt und weiß, dass dieses Berlin als Hauptstadt heute auch ausstrahlt, ist es einfach ein Gedanke, der noch heute, Stichwort Flughafenbau, ganz verschiedene Baustellen oder ewig Baustellen, der doch eine gewisse Resonanz und Ausstrahlung hat. Und ich finde das tatsächlich einfach ein ganz tolles Buch mit einem witzigen Kontrast. Ich habe gerade schon versucht zu sagen, dass Jens Biski eigentlich mit ganz ruhigem, konstanten Tonfall erzählt. Der Umschlag, der ist sehr poppig-peppig von seinem Bruder Norbert Biski, dem großen Maler, bestritten.
Das Berlin-Buch von Jens Biski heißt auch einfach nur Berlin. Wenn wir jetzt mal weiter an der Spitze der Sachbuchbestenliste bleiben, auf Platz 2 steht da ein Buch, bei dem ich diese Position doch ein bisschen erstaunlich finde. Das ist das Buch Reinhard Koselleck, Karl Schmidt, der Briefwechsel 1953 bis 1983. Jetzt kennen gut informierte Menschen wahrscheinlich Reinhard Koselleck und Karl Schmidt, andere eher nicht. Was denken Sie, warum ist dieses Buch bei der Jury so, vielleicht auch bei Ihnen so gut angeguckt?
Das zählt zu den, also wir sind 30 Jurorinnen und Juroren und nicht jeder kennt jedes Buch, das dann also auch auf die Liste schafft. Ich habe diesen Briefwechsel jetzt noch nicht gelesen. Ich gestehe, mit Ihnen zusammen habe ich mich darüber gewundert, dass das Buch so weit oben gelandet ist. Aber es ist auch ganz schön, da kann man dran erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bestsellerliste einerseits und andererseits Bestenliste. Das hier ist eine Bestenliste und dieser Briefwechsel wird ganz sicher kein Bestseller. Geistesgeschichtlich hochinteressant verspricht er aber zu sein. Karl Schmidt und Reinhard Koselleck, ich bringe die jetzt mal nur auf zwei so blöde Etiketten. Karl Schmidt gilt als der wichtigste Jurist, Staatsrechtler, der das Dritte Reich gerechtfertigt hat und tatsächlich die Nürnberger Rassegesetze kommentiert hat. Reinhard Koselleck ist großer Historiker, dem wir in deutscher Sprache unter anderem die Begriffsgeschichte verdanken. Und dass die beiden, dass vor allem Koselleck Karl Schmidt viel verdankt, das ist bekannt, das merkt man auch seiner großen Schrift Kritik und Krise an. Dieser Briefwechsel ist aber eben noch nicht veröffentlicht gewesen. Karl Schmidt hat, als das Dritte Reich untergegangen war und dann die Zeit der Bundesrepublik begann, so ein einsames Leben im Sauerland geführt. Einsam war allerdings relativ. Der hat zu ganz vielen großen Autoren der frühen Bundesrepublik ganz enge Brief- und auch Besuchskontakte unterhalten und darüber mehr oder weniger Strippen gezogen, Gedanken angeregt. Und dieser Briefwechsel, der ist genau deswegen, glaube ich, sehr interessant. Ich bin jedenfalls tatsächlich selbst gespannt drauf. Der erstreckt sich über 3 Jahrzehnte seit 1953. Koselleck ist damals noch ein junger Doktorand gewesen. Und diese Erfindung der Begriffsgeschichte, die ich gerade genannt habe, die stand noch bevor. Und es ist schon interessant, wie die beiden einander dort anregen.
Dann würde ich gerne noch schauen auf einen sehr bekannten Namen aus der Gegenwart. Vor kurzem erst war Naomi Klein in Deutschland, um ihr neues Buch vorzustellen. Haben wir auch darüber berichtet hier bei uns auf Deutschlandfunk Kultur. Naomi Klein ist ja mit ihrem Buch No Logo berühmt geworden, weltberühmt geworden, Bestseller-Autorin. Ihr neues Buch heißt jetzt Warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann, steht eben auch auf unserer Liste. Ist das tatsächlich ein sehr gutes Buch?
Green New Deal ist das zweite Mal, dass sie sich mit diesem Thema Klima beschäftigt, intensiv in Buchform. Und das hat sie jetzt geschickterweise sogar auf jene Formel gebracht, unter der in der amerikanischen Politik, in der US-amerikanischen Politik, Naomi Klein selbst ist Kanadierin, dort wird das alles ein bisschen verschoben, möglicherweise verhandelt, aber jedenfalls in der nordamerikanischen Politik, sagen wir mal, dass tatsächlich verhandelt wird, dieses Thema. Der Grundwitz des Green New Deal ist das Zusammenschieben von Klimapolitik und Sozialpolitik. Beides vertritt sie auf eine sehr äußerst bestimmte Weise mit detailliertem Programm. Wenn man das inhaltlich anschaut, dann sind alle Fridays for Future Forderungen zahm dagegen, weil die ja eigentlich nicht sehr viel mehr wollen als die Einhaltung des Paris-Abkommens beispielsweise. Bei Naomi Klein ist das detailliert, sachlich heftigst unterfüttert und eben in so einer amerikanisch-kanadischen Weise gut geschrieben mit vielen eigenen Erzählungen. Sie bringt ihre Familie mit ins Spiel und insofern ist das schon interessant zu beobachten, wie ein Sachbuch ein Mittel auch im politischen Kampf werden kann.
Das Buch finden Sie offenbar schon mal ziemlich gut. Haben Sie darüber hinaus auf der Liste einen Titel, den Sie noch besser finden, sowas wie ein Lieblingstitel?
Vielleicht nicht noch besser, aber es gibt ein Buch auf der Liste, das ich mit einer ähnlichen Faszination für nordamerikanisch gemachte Sachbücher betrachte. Das ist Malcolm Gladwell, Die Kunst, nicht aneinander vorbeizureden. Und das ist ebenfalls ein in der gerade schon angedeuteten Weise perfekt gemachtes Sachbuch, ganz viele kleine eigene Geschichten, die da erzählt werden, szenisches Schreiben, szenische Einstiege und dann wird daran angehängt ganz viel psychologisches oder soziales Wissen, also Wissen, sozialwissenschaftliches Wissen, hier jetzt in dem Versuch tatsächlich allgemein verständlich zu machen, wie man mit dem Umstand klarkommt, dass Kommunikation ganz oft ja von Missverständnissen handelt oder der Normalfall vielleicht sowas ist wie Missverständnisse oder eben aneinander vorbeizureden und wie man diesen Normalfall des aneinander vorbeiredens, wie man den minimieren kann, darüber erfährt man in diesem Buch ganz viel und das ist etwas, was mich persönlich einfach beschäftigt, diese Frage.
Das Buch Die Kunst, nicht aneinander vorbeizureden von Malcolm Gladwell steht auf Platz 9 der Liste. Da haben wir uns jetzt sehr schön von ganz oben nach fast ganz unten durchgearbeitet an der Sachbuch-Bestenliste Januar von Deutschlandfunk Kultur, ZDF und Die Zeit steht auch auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Besten Dank an den Juror René Agiger.